Samstagsuni im Sommersemester 2011 zum Thema Wald. Neunter und letzter Vortrag, Professor Dr. Gero Becker. Tropenwälder, Forstplantagen, deutscher Wald. Wer liefert uns den begehrten Rohstoff Holz?
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst ganz herzlich für die sehr wohlwollende und ausführliche Beschreibung meiner Vita. Ich möchte gleich den Bogen schlagen zum Wintersemester. Man kommt sich ganz schön alt vor, wenn man so hört, was man alles gemacht hat oder gemacht haben soll. Recht herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass trotz des Ferienbeginns doch sehr viele von Ihnen hier den Weg zu diesem letzten Vortrag dieser Reihe gefunden haben. Und möchte und hoffe, dass Sie am Ende nicht enttäuscht rausgehen. Um was geht es heute? Es geht um die Nutzung, es geht um den Rohstoff Holz. Und es ist vielleicht bezeichnend, dass das erst jetzt kommt. Und es ist auch bezeichnend, wenn Sie das Logo des Jahres, der Internationalen Jahres der Wälder anschauen, dass dort explizit Holz gar nicht abgebildet ist. Da sind Schlangen, Eidechsen, Früchte, Medizinalpflanzen, also Symbole für Dinge, die wichtig sind. Aber die zentrale Ressource, die mit dem Wald untrennbar verbunden ist, nämlich mit dem Holz, wird explizit nicht in diesem Logo aufgeführt. Allenfalls ein Haus, wo man dann hineininterpretieren kann, jawohl, das ist aus Holz gebaut. Warum sich diese Reihe erst jetzt mit dem Rohstoff Holz befasst und warum überhaupt dieses Verhältnis zum Rohstoff Holz ein durchaus ambivalentes ist, soll dieses Bild andeuten. Es zeigt nämlich, dass einerseits natürlich der Wald bei uns im gerade im deutschen Bereich, und das hat Herr Volz ja sehr schön dargestellt und auch Herr Schmidt bei seiner forstgeschichtlichen Vorlesung, der Wald bis hin zum Mythos eine Bedeutung für die Deutschen hat, für die Menschen allgemein hat, der weit über die schlichte Ressource hinausgeht. Andererseits leben aber ganz viele Menschen weltweit vom Holz, sind vom Holz abhängig, in energetischer Weise, in stofflicher Nutzung, und das soll das Thema heute sein. Ich denke auch, dass diese Wir würden möglicherweise nie ein Kolloquium haben über Gas oder über Erdöl, allenfalls über die Abhängigkeit, woher wir das bekommen. Aber über das Produkt an sich denkt man beim Holz viel mehr nach, eben wie dieser Verbindung zum Wald, der ein Organismus, ein lebender Organismus ist. Und da, denke ich, wollen wir uns heute in der Folge etwas mit befassen. Nun, über was wollen wir uns unterhalten? Wir wollen zunächst kurz schauen, wie viel Holz wir überhaupt verbrauchen, dabei auch die Frage ein Stück weit anreißen, verbrauchen wir zu viel oder zu wenig Holz? Dann kurz, warum wir überhaupt Holz brauchen, warum lassen wir das Holz nicht im Wald stehen? Dort ist es ja gut aufgehoben möglicherweise. Die Rolle als facettenreicher Rohstoff, als CO2-neutraler Energieträger streifen. Wir wollen dann die Kernfrage, woher kommt unser Holz überhaupt? Kommt es von Inland, kommt es aus dem Ausland? Und die Frage, werden wir zukünftig genug Holz haben? Wo können wir möglicherweise uns mit der Ressource Holz versorgen? Wie können wir dieses Angebot erhöhen? Wo gibt es Grenzen, natürliche Grenzen, politische Grenzen? Und schließlich dann als Ergebnis dieser Überlegungen, wie sollten wir mit dem Rohstoff Holz zukünftig umgehen, damit eben eine Versorgungslücke, ein Engpass möglichst nicht droht, damit wir die natürlichen Ressourcen auch nicht überstrapazieren. Nun, zunächst zur Frage, wie viel Holz verbrauchen wir überhaupt? Da kommen ein paar Zahlen, aber ich hoffe und denke, dass sie kompakt genug sind, dass ich sie damit nicht langweile. Holznutzung war immer ein Thema, ein geschichtliches Thema. Herr Schmidt hat Ihnen sehr schöne Bilder vom Stadtwald Freiburg gezeigt. Der zeigte auch, wie intensiv die Wälder genutzt wurden. Die Wälder waren viel lichter, waren viel ausgeräumter. Nicht, weil dort das Klima anders war, sondern einfach, weil jeder Stecken, jeder Ast, jedes Stück Holz, jedes Stück Rinde, jedes Laub in die Nutzung genommen wurde. Und Sie sehen hier, das ist ein Bild von 1938, dass hier die Holznutzung ein Geschäft war, was also nicht nur bei den schönen Stämmen begann, sondern auch bei den Ästen aufhörte. Holznutzung heute sieht professioneller aus. Wir haben Maschinen, wir haben Menschen und Maschinen, die im Wald arbeiten. Sie sehen auch, dass diese Maschine zwar groß ist, aber relativ wenig Spuren hinterlässt. Und es ist auch eine Mär, dass nun die großen Maschinen zwangsläufig eine stärkere Beanspruchung des Waldes mit sich führen würden. Ganz im Gegenteil, wenn Sie zum Beispiel in Zähringen spazieren gehen und Sie müssen immer wieder über so tiefe Rinnen klettern und durch diese Rinnen laufen, die vom Berg zum Tal fast senkrecht runtergehen, dann sind das keineswegs natürliche Wasserrinnen, sondern es sind Rinnen, in denen früher die Ochsen, die am Ochsenlager gehalten wurden, das Holz zu Tal geschleift haben. Und Sie können sich vorstellen, das zu Tal schleifen von Holz mit Ochsen, Stangerl grad obi, wie der Bayer sagen würde, macht natürlich Bodenverwundungen, in die dann Erosion hinzugekommen ist. Und diese Maschinen, so groß sie sind, arbeiten natürlich sehr schnell. Und damit ist eine Holzerntemaßnahme, wie wir sagen, Montag begonnen, Freitag schon fertig. Das heißt, die zeitliche Störung und Beunruhigung des Waldes ist viel geringer, als wenn dort Wochen oder Monate lang ganze Arbeitstrupps vor sich hin werkeln. Nun, Sie sehen auch an diesen Zahlen, dass Deutschland, der Wald natürlich kein statisches Gebilde ist, sondern dass der Wald dynamisch ist. Und er ist außerordentlich dynamisch. Sie sehen die schönen Holzbänke in der Stadt. Da sehen Sie bezogen ganz leibhaftig, wie viel Holz in Baden-Württemberg zuwächst. Und Sie sehen hier, dass in jeder Sekunde in Deutschland ein Zuwachs ist, den Sie hier sehen, 4 Kubikmeter Holz jede Sekunde, das sind 120 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das heißt, ein Wald ist außerordentlich dynamisch. Das merkt man nicht, wenn man hindurchgeht. Aber wenn Sie Ihren Vorgarten anschauen, in dem Sie vielleicht vor 30 Jahren eine niedliche Blaufichte gepflanzt haben und überlegen, wie groß die jetzt ist und wie die Ihren Vorgarten beschattet alles in Anspruch nimmt, dann sehen Sie ganz am eigenen Leibe und im eigenen Erkenntnisbereich, wie dynamisch Bäume sind. Und diese Dynamik kann man nicht festhalten, die soll man auch nicht festhalten. Die Dynamik zu nutzen, ohne die Ressource zu überstrapazieren, das ist das Thema des heutigen Vortrags. Nun, wofür verwenden wir dieses Holz? Wir sagten, rund 100, 120 Millionen wachsen zu. Wir verwenden hier nur einen Teil, denn circa 70 Millionen wird tatsächlich genutzt. Und Sie sehen, die ganz überwiegende Nutzung ist im Bereich der Sägeindustrie. Das heißt, die Hälfte des Holzes, was wir im Wald nutzen, wird zu Balken, Brettern, Leisten, Kisten, Paletten, einer ganze Reihe von Produkten verarbeitet, die im täglichen Leben uns alle begleiten und die natürlich wirtschaftlich, da kommen wir noch drauf, sehr bedeutend sind. Ein vergleichsweise kleiner Teil geht in das Papier, Holzschliff und Zellstoff, das geht in das Papier und diese Argumentation, wir müssen weniger Papier verbrauchen, damit der Wald nicht leidet, ist zwar richtig, aber es ist keineswegs der Massenverbrauch, der jetzt den Wald hier entscheidend in Anspruch nehmen würde. Und das kommt auch daher, weil ein 2/3 des Papiers, was wir nutzen, egal ob da Ökopapier draufsteht oder nicht, aus Recycling stammt. Das heißt, dieser Keil ist um 2/3 größer, was die Nutzung angeht, bloß wir nutzen das mehrfach. Und deswegen ist das frische Holz, was also in den Papierproduktionsprozess jährlich hineingegeben muss, wird in Deutschland vergleichsweise gering. Das sind die Spanplatten, da stehen Möbel dahinter, Ausbau, das sind die Haushalte und das ist Brennholz, das ist Energieholz, das ist das, was vor der Hütte steht, Holz vor der Hütte und das ist das, was in modernen Holzheizkraftanlagen zunehmend im Vauban, in St. Peter, in anderen Anlagen in Kraft-Wärme-Kopplungen geht, also in moderne Formen der Energieerzeugung. Und Sie sehen hier ein ganz geringer Teil geht also in sonstige Verwendungsbereiche. Also wir halten fest, die Masse des Holzes wird stofflich verwertet, 2/3, das heißt zu langlebigen Produkten, mehr oder weniger langlebig, und nur 1/3 wird im Moment energetisch genutzt, und zwar überwiegend in den Haushalten. Überwiegend als Brennholz, als Kaminholz, alle diese Erscheinungsformen. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir nicht unsere Wälder übernutzt, übernutzen wir nicht. Und das ist ein Bild aus Niedersachsen und das zeigt sehr schön aus geschichtlicher Sicht, wie die Dinge gelaufen sind. Sie sehen, dass der Vorrat der Wälder kommend von einer Situation, wo die Wälder da niederlagen, wo diese Inanspruchnahme des Waldes in energetischer, unstofflicher Hinsicht auf dem Höhepunkt war und deswegen der Vorrat ganz niedrig war. Die Wälder waren ausgebeint, es gab keine Kohle, es gab kein Öl. Alle Nutzung konzentrierte sich auf diesen armen Rohstoff Holz. Und dann kam die Kohle und damit die Erlösung des Waldes. Und Sie sehen, die Vorräte nahmen zu. Und Sie sehen aber immer wieder Peaks. Das heißt, die Nutzungen wurden durch Katastrophen, Waldbrände, Käferkalamitäten und Kriege vor allem, immer wieder erheblich in die Höhe getrieben. Und dieses alle 10, alle 20 Jahre überstarke Nutzen, das zwangsläufig passierte, sei es durch politische Folgerungen, sei es durch natürliche Einflüsse. Das setzte sich auch in der neueren Zeit weg. Sie sehen hier den Einschlag, der reguläre Einschlag, das, was der Wald so leisten kann und was man mit Forstwissenschaft und guter Praxis langsam ansteigend nutzen kann, wird immer wieder durch Peaks unterbrochen, Lothar, Vivian, Wiebke, Kirill und so weiter. Und Sie sehen, dass diese Peaks aber à la longue dem Zuwachs, das heißt dem Waldzustand, gar nicht schaden. Es sind regional natürlich Blößen, es sind Lücken. Wenn Sie über den Nordschwarzwald fahren, sehen Sie, da sind die Bäume schon wieder mannshoch. Das wird wieder. Das heißt, der Wald ist so dynamisch, dass diese, auch die großen Katastrophen, die Ressource nicht in einer Form beeinträchtigen, dass wir sagen, wir müssten jetzt 10 Jahre sparen. Ganz im Gegenteil können wir aus diesen Peaks die, wie ich finde, positive Nachricht ableiten, dass der Wald so dynamisch ist und so viel Wuchsreserven hat, dass eine graduelle, zeitlich begrenzte Inanspruchnahme über den nachhaltigen Zuwachs den Wald nicht umbringt, sondern im Gegenteil, wenn man ihn nachher sachgerecht bewirtschaftet, sich das wieder auswächst. Das ist anders als in den Tropen, wo solche Übernutzungen aufgrund anderer ökologischer Verhältnisse in eine Waldzerstörung, in eine dauerhafte Waldzerstörung einmünden können. Das ist unter unseren Klimaten und unseren Waldbedingungen generell nicht der Fall. Wenn Sie natürlich dauernd über den Durst hier nutzen, dann kriegen wir auch hier ein Problem oder bekämen wir hier ein Problem. Nun, das letzte Bild zur Holznutzung oder zum Holzverbrauch. Sie sehen hier die europäischen Länder im Vergleich. Das ist etwas schwer zu lesen. Hier oben ist also Dänemark, Finnland, Schweden, Belgien und hier ist Deutschland und hier ist dann Portugal, Griechenland, Spanien. Das sind die Pro-Kopf-Verbraucher. Das heißt also den Einschlag der Länder dividiert und den Verbrauch der Länder dividiert durch die Zahl der Einwohner. Und Sie sehen, Deutschland hat mit roundabout 1 Kubikmeter Holz, das ist die Maßeinheit, also einmal 1 Meter, kann man sich schön vorstellen. 1 Kubikmeter Holz je Jahr wird in Deutschland an Holz verbraucht, verarbeitet, verbrannt. Und wir sind damit nicht am Ende, aber keineswegs an der Spitze. Es gibt richtige Holzländer, die weitaus mehr Holz verbrauchen. Das gehört auch Österreich dazu, gehört die Schweiz dazu und natürlich die skandinavischen Länder. Nun, auch um den Kontext zu anderen Wirtschaftsbereichen mal zu schließen, und dieses Bild erstaunt viele, hat auch mich erstaunt, wenn Sie das Gewicht des in Deutschland produzierten Stahls und das Gewicht des in Deutschland produzierten Holz miteinander in Verbindung bringen, dann sehen Sie, dass fast so viel Holz wie Stahl erzeugt, genutzt, verbraucht wird. Und wenn Sie bedenken, wie viel leichter ein Holzbalken im Vergleich zu einem Stahlbalken ist, können Sie ermessen, welche quantitative Rolle der Rohstoff Holz spielt. Das ist keine Quantität negligible, das ist nichts, wo man einfach sagen kann, machen wir die Wälder dicht, dann leben wir genauso weiter. Es ist eine ganz wesentliche Rohstoffquelle, die in all die Bereiche geht, die ich eben angedeutet habe. Und Sie sehen, dass es durchaus auch quantitativ, rein massenmäßig gesehen, ein wichtiger Aspekt ist. So viel vielleicht zum ersten, wie viel Holz verbrauchen wir. Wir kommen jetzt zur zweiten Frage, dass wir einige Einblicke dahingehend miteinander tun wollen. Ja, warum nutzen wir überhaupt Holz? Wofür kann man es verwenden? Wo sind traditionelle, wo sind neue Einsatzbereiche? Wo kann man eventuell sparen? Nun, Sie sehen hier nochmal, dieses Bild soll symbolisieren, dass die Menschen natürlich zu aller Zeit den Wald genutzt haben und zwar intensiver genutzt haben, als wir uns das heute vorstellen. Das heißt, die Wälder, die wir heute vorfinden, wo wir sagen, wunderschöne natürliche Wälder, sind intensiv vom Menschen gemachte, beeinflusste, gesteuerte Ökosysteme. Das hat, glaube ich, die ganze Vortragsreihe bis heute Ihnen unter verschiedenen Aspekten deutlich machen können. Sie sehen aber auch, dass gerade in Kriegszeiten, und das hat zu tun mit diesen Peaks, die wir auch eben hatten in dieser Verlaufsgrafik, dass in Kriegszeiten natürlich der Rohstoff Holz umso mehr Bedeutung hatte. Einfach deswegen, weil die anderen Energie- und Rohstoffträger wie Öl und Gas durch Autarkie und Abschottung nicht mehr importiert werden konnten und man sich damit vermehrt auf die einheimischen Quellen und damit insbesondere aufs Holz stützen musste. Und das hat auch zur Folge, dass in Deutschland und übrigens auch in Südafrika, wo es ja auch eine jahrzehntelange Einfuhrbeschränkung gab, dass in diesen Ländern der Erfindungsgeist der Ingenieure, der Techniker, der Wissenschaftler aus Holz mehr zu machen, als es zu verbrennen, der Erfindungsgeist sehr stark ausgeprägt war. Und es gibt eine ganze Geschichte der Erdölersatztechnologie, die sich in diesen Jahren entwickelt hat und die heute wieder eine Quelle sein kann für zukünftige Aussichten. Da kommen wir noch dazu. Was kann man aus Holz machen? Ist Holz etwa der universale Rohstoff der Zukunft, wenn das Öl knapp wird? Nun, Holz ist aber natürlich aus unserer heutigen Welt gesehen ein Rohstoff, der ganz stark emotional und ich meine emotional positiv belegt ist. Holz ist natürlich, Holz ist freundlich, Holz ist haptisch angenehm, Holz kann gut riechen, Holz ist in vieler Weise auch sehr dauerhaft. Das heißt also, Holz ist ein Rohstoff, der uns per se anspricht. Und wenn Sie in diesen ehrwürdigen Hörsaal gucken, in dem ich auch schon gesessen habe, als Student vor 30 Jahren. Da waren da dieselben Bänke drin, dieselben Decken und dieselben Wände. Da ist nichts renoviert worden. Das ist in Ehren ergraut. Das haben die Bänke so gemeinsam mit einigen von uns. Aber Sie sehen, man kann sie immer noch nutzen, man kann sie immer noch ansehen. Wenn Sie sich diese Stühle aus Plastik vorstellen in diesem Alter, ich brauche nicht weiter zu reden, das wäre einfach gammelig. Und dies ist trotz aller Nutzungsintensität in so einer Uni immerhin noch voll benutzbar, noch voll funktionsfähig, wenn auch durch eine Lackierung, wie es im Audimax geschehen, kann es wieder aufgefrischt werden und dann leben Sie weitere 50 Jahre. Das heißt, Holz altert in Würde. Wenn Sie ein Holzhaus mit einem anständigen Dachüberstand bauen und dafür sorgen, dass kein Wasser eindringt, hält das hunderte von Jahren, viel länger als die Unibibliothek. Das sind also Dinge, die wir... Und jeder, der in den Alpen wandert oder im Schwarzwald wandert, weiß das aus eigener Erfahrung. Wir haben natürlich auch neue Formen der Holzverwendung. Ob man das schön finden will oder nicht, ist eine Geschmacksfrage. Aber es gibt heute natürlich aus Skandinavien kommend, in Amerika kommend, klassische Holzbauweisen, diese Blockbauweise, die dann kein Styropor braucht zum Einpacken, weil das Holz selber isoliert, die atmet, die also ein gesundes Raumklima hat. Sie kommen aber auch ganz futuristische Bauwerke, eine Schwerlastbrücke aus Holz, aus acetyliertem Holz. Das heißt, das Holz ist durch eine Acetylbehandlung dauerhaft und fester gemacht worden. In Holland, in Deutschland hergestellt, Schaffwitzel bei Stuttgart, in Holland aufgebaut, eine Autobahnbrücke für Schwerlast. Sie haben hier das Waldhaus Freiburg, wie ich denke, ein gutes Beispiel moderner Holzarchitektur mit exzellenten energetischen Eigenschaften. Sie haben hier ein etwas futuristisches Haus, das ist das Haus, was man sich sozusagen mit dem Hubschrauber oder mit dem Tieflader bringen lassen kann, als Ergänzung, wenn die Enkel kommen. Und das ist, vielleicht waren einige von Ihnen schon, Centre Pompidou in Metz, ein ganz spektakulärer Holzbau, das heißt die erste regionale Dépendance vom Centre Pompidou in Paris. Und das Centre Pompidou in Paris ist ja ein Stahl-Beton-Bau. Und dies ist nun explizit ein Holzbau und ich glaube, alle diese Karrees, die Sie sehen, sind verleimte Holzbalken, jeder anders geformt, jeder anders gerechnet, mit einer Haut überzogen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dahin zu fahren. Es ist nicht nur von den Bildern schön, die drin hängen, sondern auch von der Anmutung des Gebäudes insgesamt. Nun, neben diesen ästhetischen, werkorientierten Eigenschaften hat Holz natürlich auch naturwissenschaftlich gesehen die Eigenschaft, CO2 zu speichern, und zwar je mehr und je größere Bäume da drin stehen, desto mehr speichert der Wald. Wichtig ist aber auch, dass wir den Wald, um seine Speicherfähigkeit optimal zu nutzen, nicht stehen lassen sollten. Dann passiert nämlich das hier, dann fallen ein paar Bäume um, ein paar Bäume wachsen nach und das Ganze ist ein Steady State um eine stabile Situation. Ja, also Urwald, wenn Sie wollen. Im genutzten Wald ist das anders. Da wächst was zu und dann wird genutzt. Damit geht der CO2-Vorrat runter und dann wächst da wieder was zu und wird wieder genutzt und so weiter. Das heißt also, wir haben hier ein stetiges Auf und Ab und die Nutzungen sind praktisch Herausnahme von CO2 in andere Kreisläufe. Und dafür hat der Wald die Möglichkeit, wieder durch Jugendwachstum, durch junge Bäume, durch kräftiges Wachstum neues CO2 zu speichern. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was mit dem CO2 passiert, wenn ich das verbrenne. Spare ich Öl, aber es geht in die Luft. Wenn ich jetzt in Häusern oder in Produkten speichere, dann speichern sozusagen alle die Tische und Stühle, die hier im Haus sind, speichern CO2 und legen es fest für eine Zeitdauer, die, und das ist ganz interessant, für alle deutsche Produkte vom Papier und Buch bis hin zum Holzhaus im Mittel haben eine mittlere Verweilzeit von 11 bis 12 Jahren. Das heißt also, wir speichern mit unserem Holzverbrauch 200 Jahre im Holzhaus, 5 Jahre in der Diplomarbeit und dazwischen irgendwo ein Durchschnitt dieser Speicherzeit ist eben diese 10, 12 Jahre, die wir das CO2 dauerhaft festlegen. Das heißt, wir speichern nicht nur im Wald, sondern wir speichern auch in den Holzprodukten. Und das sollten wir dran denken, wenn wir über CO2-Haushalt reden. Hier sehen Sie den Beitrag des Waldes zum Klima insgesamt. Sie sehen hier, der Wald speichert oder wir emittieren 830 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Die Neutralisierung durch Baumwachstum ist immerhin ein erheblicher Teil davon. Das heißt also, die Bäume, aber auch der genutzte Wald insbesondere, ist eben in der Lage, CO2 dauerhaft zu speichern. Nun kann man natürlich sagen, ja, okay, das Speichern, aber das Holz verarbeiten, das Holz verwenden, da steckt ja so viel Energie drin, die Sägen, die Traktoren, die Transporte. Das ist richtig, da steckt natürlich Energie drin, um das Holz überhaupt nutzbar zu machen, zu bearbeiten. Aber wenn Sie mal hier sehen, dieser Kreis ist die Energie, die in einem Kubikmeter Fichtenholz steckt. Und die grünen Punkte zeigen jetzt die Aktivitäten, die die Forstwirtschaft macht, bis dieser Baum dick geworden ist. Das ist Läuterung, das ist Rausschneiden der dünnen Bäume, Durchforstung, das sind die Maschinen, das ist die Ernte, das Rücken, Entrinden, Wegebau und so weiter. Und Sie sehen, diese kleinen Energiemengen in den grünen Kreisen, verglichen in der großen Energiemenge gelb, die der Baum speichert, zeigt, wie energieeffizient die Be- und Verarbeitung von Holz ist. Und Sie wissen das auch im praktischen Beispiel. Wenn Sie einen Balken, ein Brett durchsägen, da reicht Ihnen eine Handkreissäge von 600-800 Watt. Wenn Sie dasselbe Beton durchschneiden wollen, dann müssen Sie schon die große Flex anwerfen, die mehrere tausend Watt hat, und Sie sind da eine halbe Stunde dran, bis das durch ist. Das heißt, auch die Be- und Verarbeitung von Holz, und wir kommen noch darauf, ist ungleich energieeffizienter als die Bienenverarbeitung und Herstellung anderer Produkte. Nun, Holz ist natürlich, und Holzbienenverarbeitung ist natürlich auch ein Jobmotor. Und wir haben das bei dem Stahl schon etwas angesprochen, und es kommt hier nochmal in Arbeitsplatzzahlen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass in Baden-Württemberg nunmehr endlich, auch wie in anderen Bundesländern, seit 2 Jahren ein sogenannter Cluster Forst und Holz geschaffen ist. Das ist ein Zusammenschluss von allen Firmen, von allen Forschungsinstitutionen, von allen Handwerksbetrieben, die sich im weitesten Sinne mit Holz befassen. Und dieser Cluster Forst und Holz beschäftigt, sage und schreibe, in Baden-Württemberg fast 200.000 Leute. Das ist nicht ganz so viel wie die Fahrzeugindustrie, aber immerhin. Es ist nicht vernachlässigbar. Nur wenn bei Daimler irgendwas passiert, dann steht das in der Zeitung. Wenn in der Holzbranche irgendwas passiert, interessiert das kein Menschen. Warum? Weil die Industrie anders strukturiert ist. Kleine und mittelständische Betriebe, Sie kennen alle, wie viele Zimmerleute, wie viele Handwerker hier holzbezogen in der Stadt rumfahren mit ihren Lieferwagen. Das sind alles Arbeitsplätze, die in diesen Cluster Forst und Holz reingehen. Und Sie sehen hier ein sehr schönes Bild. Natürlich, Baden-Württemberger vergleichen sich immer mit den Bayern. Und Sie sehen hier eine sogenannte Portfoliodarstellung. Hier ist der Umsatz in Milliarden, also was die an Wertschöpfung machen, im weitesten Sinne. Da sind Löhne drin, Gewinne, Vorkosten. Und hier sind die Zahl der Beschäftigten. Und Sie sehen hier wieder, hier ist die Forstwirtschaft. Das heißt, die Wertschöpfung der Forstbetriebe ist relativ gering. Die verdienen nicht viel Geld. Und die Arbeitsplätze in den Forstbetrieben sind auch relativ gering, gerade mal 10.000. Aber das holzverarbeitende Gewerbe, das holzbearbeitende Gewerbe, Zimmerleute, das Papiergewerbe und so weiter, diese verarbeitenden Gewerbe, an denen hängen viel mehr Arbeitsplätze als in der Forstwirtschaft selbst. Und dies muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich über die Bedeutung des Holzes in volkswirtschaftlicher Hinsicht unterhält. Und Sie sehen, dass Baden-Württemberg gar nicht so schlecht abschneidet. Wir haben weniger Wald als die Bayern. Das kann man halt leider nicht ändern. Aber wir sind hier in der Holz- und Verarbeitung, insbesondere auch im Papierbereich, doch gleich auf mit dem größten Holzland Bayern. Und ich denke, das zeigt auch, wie innovativ die Holzindustrie, gerade in die Sägewerke, Zimmerleute, gerade in Baden-Württemberg sind. Nun, wir haben eben die stoffliche Verwertung des Holzes beleuchtet. Und wir haben das zuerst getan, weil stoffliche Verwertung, wie wir vorher gesehen haben, an diesem Kreisbild 2/3 der Holzverwertung ausmacht. Aber die energetische Verwertung hat immer eine Rolle gespielt, spielt weltweit heute noch die dominierende Rolle und wird vielleicht bei uns auch, und das sind ja die Überlegungen, zukünftig eine größere Rolle spielen. Deswegen wollen wir einige Überlegungen zur Rolle vom Holz als CO2-neutralen Energieträger verwenden. Natürlich die klassische Frage, Förster, die Ölscheicht von morgen, nicht? Das ist so das Traumbild. Endlich geht mal die Post ab, endlich kann auch der Wald Geld verdienen, aus seiner Ecke links unten rauskommen mit dem kleinen Kreis, weil hier ganz andere Wertschöpfungen möglich sind. Nun, ist da was dran oder nicht? Wir werden sehen. Zunächst mal, der Vorteil von Holz ist, dass Holz ganz vielfältig energetisch verwendet werden kann. Das ist nicht nur eine elektrische Energie wie Wind, und die geht auch nicht immer. Das ist nicht nur eine Sonnenenergie, die auch nicht immer geht. Das ist eine Energie, die vom einfachsten Verwenden, Brennholz, Kamin bei Ihnen zu Hause, bis hin zu Hightech, Biofuel der 3. Generation, BTL, in alle energetischen Verwendungsbereiche technisch gesehen eingespeist werden kann. Und das macht natürlich den Vorteil aus, denn Holz ist im Grunde nichts anderes als geronnene Sonnenenergie. Und das Speicherproblem, was wir bei den anderen Erneuerbaren haben, Strom, Wasser, das Speicherproblem haben wir beim Holz nicht, denn Holz können Sie im Zweifelsfall wenn es trocken ist, fast unbegrenzt lagern. Das heißt also, Holz lässt sich natürlich technologisch in ganz viele energetische Verwertungsbereiche einspeisen. Die Frage ist nur, welcher ist der optimale, welcher ist sinnvoll, welcher ist wirtschaftlich. Diese Grafik zeigt Ihnen, dass die Feststellung, dass die energetische Verwendung von Holz weltweit immer noch leicht dominiert, weltweit wird immer noch etwas mehr Holz verbraucht zum energetischen Zwecke als Holz für stoffliche Zwecke, und zwar energetisch in primitivster Form oder in einfachster Form, Feuer, Kessel drüber, 99% der Energie geht rechts und links raus, 1% macht die Suppe warm. Das war in Deutschland auch so. Sie sehen hier, bis nach dem Krieg, nach dem Krieg war der Holzverbrauch für Brennholz, für Energieholz, das war alles Brennholz, sehr hoch. Dann kam Kohle und Öl, das Öl wurde billig und kein Mensch hat mehr die Holz geheizt, die Öfen wurden rausgeschmissen. Dann kam die erste Ölkrise und Sie merken, ab dann ging der Holzverbrauch stetig in den Haushalten, das Rote, stetig bergan und es ist kein Ende abzusehen. Und daneben ist jetzt das, was wir neue oder moderne Holzenergie nennen. Das sind Pellets, das sind Hackschnitzelheizungen, das sind Kraft-Wärme-Kopplungen. Das sind diese neue Formen der Energieerzeugung, die jetzt zusätzlich zu diesen traditionellen Formen an Bedeutung gewinnen. Substitution fossiler Brennstoffe ist natürlich ein Treiber dieser Entwicklung. Wegkommen vom Öl und Gas, wegkommen von der politischen Abhängigkeit, wegkommen auch natürlich von dem CO2. Und Sie sehen hier, Stadt Freiburg ist ein Beispiel, was immer wieder in der Zeitung steht und wo sich ja nach langem Ringen jetzt Badenova und das Uniklinikum geeinigt haben. Das Uniklinik-Heizwerk wird immer noch zu einem Anteil mit Kohlestaub geheizt und es war die Überlegung, kann man da denn nicht Pellets nehmen oder eben Holz und in dem Fall Pellets nehmen. Und Sie sehen hier, das ist ganz wichtig und das ist auch eine Lehre, die wir daraus ziehen müssen. Holz verbrennen zur Energieerzeugung lohnt sich nur, wenn Sie die Wärme absetzen können. Sie können aus physikalischen Gründen Holz allenfalls zu 33-35% in Strom umwandeln und der Rest ist immer Wärme. Und wenn Sie die Wärme nicht absetzen können, heizen Sie 2/3 in die Luft und das ist natürlich keine effiziente Verwendung und ist auch zunehmend weder politisch oder weder gefördert, nicht mehr gefördert, diese reine Stromerzeugung aus Holz, noch ist sie irgendwie ökologisch sinnvoll. Das heißt also, wenn kein Fernwärmenetz, wenn kein großer Wärme- und Kälteverbraucher, denn Sie können genauso gut, wie Sie Wärme machen, auch Kälte machen, also große Klinik, Industriebetrieb, Fernwärmenetz, dann können Sie auch hier mit der Holzenergie zum Verbrennen schlecht landen. Sie sehen hier nur mal eine Studienarbeit, wir haben das mal bearbeitet und die Zahlen mögen etwas abweichen von dem, was jetzt veröffentlicht wurde, aber Sie sehen natürlich, dass Sie statt Kohle Pellets einsetzen können und Sie brauchen 35.000 Pellets, Tonnen Pellets, die werden hier im Raum in Ettenheim oder bei den Holzwerken Dold hergestellt, also im engsten Umkreis und Sie können da 60.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen, das ist für Freiburg ein ganz großer Batzen. Nun, Energieholz ist aber natürlich nicht umsonst. Und das ist eine Botschaft, die viele Kraftwerksbetreiber nicht bedacht haben, wie sie in der ersten Euphorie Kraftwerke betrieben haben. Die Rechnungen, die ökonomischen Rechnungen wurden aufgestellt, das Holz gibt es billig, das Holz gibt es umsonst, das ist Abfall. Das ist nicht der Fall, das ist geradezu umgekehrt. Es ist umgekehrt in der Form, dass die Ernte eines schönen Furnierstamms, Eichenholz, der 1.000 Euro kostet, kostet vielleicht 20 Euro. Die Ernte derselben Menge Energieholz als Reste, als Bündel, als Hackschnitzel kostet 40 Euro. Das heißt, das wäre so, wie wenn Sie für den Golf 3-mal so viel zahlen müssten wie für den Audi 100. Das heißt, das geringerwertige Produkt, nämlich Energieholz, bis jetzt geringerwertig, kostet höhere Kosten der Bereitstellung. Und diese Diskrepanz zwischen Kosten für die Bereitstellung und Preis, den man in Konkurrenz zu Öl oder Gas zu zahlen bereit und in der Lage ist, diese Konkurrenz bestimmt und limitiert natürlich auch den Einsatz von Holz, wenn es nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geht. Weil man das natürlich weiß, hat die Politik über Einspeisungsgesetze und andere Mechanismen sorgt dafür, dass diese Schieflage etwas ausgeglichen wird. Aber in der Tendenz stimmt es natürlich nach wie vor, das für die Verbrennung geeignete Holz einzusammeln, zu trocknen, zu hacken, an den Ort des Verbrauchs zu bringen, ist kostenaufwendig. Sie sehen das hier dran, das ist ein schönes Bild, das zeige ich den Studenten immer. Das ist ein Lastwagen voll Rundholz, der ist damit ausgelastet, hat seine 20 Tonnen drauf. Schon wenn Sie Bündel von Holzresten oder gar Chips oder Äste oder sogenannte Hiebsreste, das heißt Reisig, einsammeln, wächst das exponentiell, was das Transportvolumen angeht. Und das heißt natürlich, Energieholz ist transportbelastet. Und das hat natürlich seine Folge für die Art der Werke. Wo stellen wir die Werke hin? Große oder kleine Werke, zentral, dezentral? Auch darauf werden wir nochmal zu sprechen kommen. Nun zur Kernfrage, woher kommt unser Holz? Ich habe hier mal versucht, oder eine Mitarbeiterin hat versucht, das darzustellen. Es gibt ganz komplizierte Handelsgeflechte. Wir sind keine Insel, auch im Holzbereich nicht, das mag erstaunen. Aber Sie sehen hier, dass Deutschland etwa 70 Millionen selber hat, selber aufkommt, Verbrauch und Energieerzeugung etwa 50 Millionen. Und dann importieren wir eine Menge und exportieren eine Menge. Das muss einen nicht erstaunen, das ist bei Autos genauso. Wir sind gleichzeitig der größte Importeur und der größte Exporteur von Autos. In einer verflochtenen Wirtschaft ist das so. Bei Holz erstaunt das am ersten Blick. Aber wenn Sie genau hingucken, sehen Sie, was importieren wir? Wir importieren Papier und Zellstoff eine große Menge und exportieren Papier, Feinpapiere, hochwertige Papiere. Wir importieren Halbwaren, Sägeholz, Spanplatten aus Polen, aus Skandinavien, exportieren aber auch Möbel. Wir importieren ganz wenig Rundholz und noch weniger Tropenholz. Und davon wird ein Teil verarbeitet, Furniere, Stühle und werden exportiert. Das heißt, Sie sehen also, wir sind eingebunden in eine europäische, in eine Weltwirtschaft von Holz und Holzprodukten. Und wir haben eine erheblich leistungsfähige Holzwirtschaft, die eben diese Verarbeitung der importierten Produkte und den Export dieser Produkte betreibt. Roundabout, unterm Strich sind wir aber Exporteur, denn Sie sehen, etwas mehr geht raus als rein. Das heißt, Deutschland ist kein Holzmangelland. Was kann der deutsche Wald hier als Rohstoffquelle beitragen? Das ist der nächste Punkt, den ich mit Ihnen gerne besprechen würde. Sie sehen hier mal eine Einschlagsstatistik, wie wir das nennen. Das heißt, Sie sehen hier die Eiche, die deutsche Eiche macht relativ wenig aus, die Buche auch insgesamt ein Viertel, also das heißt ein Viertel Laubhölzer und zwei Drittel sind Nadelhölzer. Hier versteckt sich die Fichte und die Tanne, die Douglasie drin, das ist die Kiefer, vor allem in Norddeutschland. Das heißt also, das, was an Holz gehauen wird, ist ganz überwiegend Nadelholz. Und alle Holzwerke, Sägewerke und so weiter sind ganz überwiegend im Nadelholzbereich. Daran sollten wir denken, wenn wir uns über Wälder unterhalten, mehr Laubholz, mehr Mischwald. Wir entziehen damit, wenn wir die Nadelholzanteile bewusst zurückdrängen, entziehen damit der Wirtschaft einen Teil des Rohstoffs, den sie im Moment jedenfalls vorzugsweise begehrt und nutzt. Wir haben natürlich Rohstoffquellen auch im Ausland, zum Beispiel der boreale Nadelwald, Russland, ganz großes Rohstoffland, Skandinavien haben selber viel Industrie, exportieren nicht so viel, aber Russland und diese Bedingungen, diese Kiefernwälder, leicht mechanisierbar, sind für uns eine wichtige Importquelle. Und Sie sehen insgesamt hier mal den Vergleich, wie viele Wälder sind denn eigentlich natürliche Wälder und wie viele Wälder sind Plantagen. Sie sehen, dass im Vergleich zu den natürlichen und naturnahen Wäldern die Plantagenflächen bis jetzt auf der Welt einen ganz geringen Anteil ausmachen. Aber es kommt schon über 20% des Nutzholzes weltweit aus Plantagen. Das heißt, diese kleinen Flächen, die hier dahinter stehen, in den verschiedenen Weltgegenden, produzieren unglaublich viel mehr als die natürlichen Wälder. Und das ist eine Botschaft, auf die wir später nochmal im Fluss kommen und die wir auch im Gedächtnis behalten sollten, wenn wir uns über Plantagen kritisch oder auch abfällig äußern. Dann natürlich der tropische Regenwald, das Reizthema. Deswegen habe ich da ein paar Bilder mehr mitgebracht, obwohl, wie Sie sehen, in Deutschland 1, 2, 3% des Holzverbrauchs nur aus den Tropen kommt. Das sind also klassische Nutzungsbilder, die ich selber in Indonesien gemacht habe. Sie sehen hier dann, das ist Selective Logging, das heißt, man kann Tropenwälder, genauso wie das mit unseren Wäldern geschieht, selektiv nutzen, indem man einzelne Bäume rauszieht, möglichst schonend fällt und damit das übrige Waldgefüge intakt lässt. Das geht, aber es kommt erstaunlich wenig Holz dabei raus. Man denkt, der Tropenwald, so dicke Bäume, da muss ja wahnsinnig zuwachsen, das ist nicht der Fall. Es kommen 2 bis 3, 4 Kubikmeter raus je Hektar und Jahr und bei uns kommen 10 bis 12 im Freiburger Stadtwald. Das heißt also, ein Tropenwald ist in vielen Fällen viel weniger produktiv und wenn man dann alles rausnimmt, was draufsteht, dann bekommen wir ein Problem. Wir haben dann die Forstplantagen. Ich habe eben davon gesprochen, das ist ein Bild aus Brasilien, auch aus einem Forschungsprojekt. Herr Kollege Fenner kennt es, Aracruz an der Küste von Brasilien, unweit von Bahia. Sie sehen, das Bild sieht ganz lustig aus. Was zeigt uns das? Es zeigt hier Plantagen, Eukalyptus, stehen wie die Eins, alle gleich groß, genetisch geprüftes Material. Und Sie sehen hier Natural Forest, das sind Barrieren, die aufgrund der Forstgesetzgebung zwischen diesen Plantagenflächen bleiben müssen, aus gesetzlichen Gründen, die Flüsse umrahmen, damit nicht hier direkt von den Plantagen das Erdreich in die Flüsse geht. Und so sehen Sie das auf Hunderten, auf Tausenden von Quadratkilometern. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund, diese produktiven Wälder sind ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass der Welt das Holz nicht ausgeht, weil diese Art Wälder einen zunehmenden Anteil von Holz produzieren und damit natürlich auch die Tropenwälder entlasten. Es kommt natürlich darauf an, was war da vorher. Wenn da vorher Tropenwald war, dann ist die Sache natürlich nicht okay. Wenn da vorher aufgelassene Kaffeeplantagen oder Hochgrassteppe oder andere Art extensiver oder gar nicht genutzter Fläche ist, dann sieht es anders aus. Sie sehen hier Plantagen aus China, auch aus einem Forschungsprojekt hier. Sie sehen, die Plantagennutzung ist ganz unterschiedlich, von reiner Handarbeit bis zu hochtechnisiertem Schlagen des Holzes. Sie können sich vorstellen, dass die Ernte hier natürlich viel billiger und kostengünstiger ist als bei uns. Das heißt also, das Holz kommt kostengünstiger auf den Markt und kann trotz großer Transportwege, auch da kommen wir noch drauf, immer noch mit den Holzpreisen hier bei weitem konkurrieren. Das heißt, der Transport des Holzes nach Europa oder nach China ist nicht das Problem. Wo sind die Plantagen in der Welt? Sie sind in Asien, das ist China. Größtes Plantagenland, heute schon, wird noch viel größer sein in den nächsten 10 Jahren, weil sie die Naturwälder schützen, weil sie in empfindlichen Gebieten sind, weil sie die Flusssysteme bedrohen, wenn sie das abholzen würden. Deswegen Holzplantagen zum Entlasten der Naturwälder. Die sind in Europa, die sind in Asien, die sind in Afrika, die sind in Lateinamerika. Nun die Frage, droht in der Zukunft eine Holzlücke? Wir haben gesagt, im Moment ist das alles ziemlich okay. Wir kommen mit den Verbrauchszahlen, mit den Zahlen, die wir hier haben, mit dem eigenen Holz plus Import und plus Export, kommen wir an sich gut hin. Wie sieht die Zukunft aus? Das ist ein Ergebnis einer Studie, ziemlich aktuell von einem Hamburger Kollegen angeleitet wurde auf europäischer Basis. Und Sie sehen hier, da müssen Sie sich vielleicht ein bisschen rein vertiefen, das blaue ist das Potenzial, also das Gelbe ist der Holzverbrauch. Wir stehen hier europaweit und der Holzverbrauch wird weiter ansteigen aus 2 Triebfedern, stofflich und energetisch. Und Sie sehen hier Linien, die rote Linie ist eine pessimistische Linie. Wenn man es nicht schafft, die Wälder produktiv zu nutzen, wenn viel unter Schutz gestellt wird, wenn die Forstwirtschaft nicht anständig betrieben wird, das gestrichelt ist eine sehr optimistische Linie, wenn wir alle Möglichkeiten und alle Hebel in die Bewegung setzen. Und das in der Mitte ist die realistische Linie. Und Sie sehen, dass nach diesen Prognosen irgendwann 2018 bis 2020 statistisch gesehen, europaweit gesehen, eine Holzlücke zu erwarten ist. Woher kommt die Holzlücke? Die kommt natürlich daher, dass hier sehen Sie die blaue Kurve ist der Anstieg der Materialnutzung, also Sägeholz, Papierholz, Pappe und so weiter. Das Gelbe ist der Anstieg der energetischen Nutzung, so wie es unsere Politiker geplant haben. Und Sie sehen, dass vor allem der Anstieg der energetischen Nutzung hier für diese Holzlücke verantwortlich ist. Das heißt, die geplante oder die in den Projekten politisch gewünschte energetische Nutzung von Holz wird sich hier möglicherweise in einer Holzlücke europaweit auswirken. Und das spiegelt sich auch in dieser Grafik wieder, die aus derselben Studie stammt. Sie sehen hier Status quo. Wir nutzen 40% europaweit, wie gesagt, für Energie und 60% rund für stofflich. In Deutschland ist das 66 zu 33. Und Sie sehen, mit den Jahren wird sich der energetische Anteil erhöhen. Das heißt, wir gehen sozusagen zurück in die Zukunft. Das heißt also, es werden wieder Verhältnisse wie früher möglicherweise eintreten, wo der überwiegende Teil des Holzes energetisch genutzt wird. Sie sehen das hier für Deutschland, das sind also Ergebnisse einer Projektion, die im Umweltministerium gemacht wurde. Sie sehen, das ist Gesamtenergiebedarf Deutschland, das ist Bioenergiebedarf, also Renewables. Sie sehen, so viel soll von Energiepflanzen kommen. Problem, Mais auf den Teller oder in den Tank. So viel soll aus dem Wald kommen, so viel sind landwirtschaftliche Koppelprodukte, Reststoffe aus der Produktion und das sind organische Abfälle. Und das alles soll zu 23% des Energiebedarfs beitragen im Jahr 2050. Es wird spannend sein zu sehen, ob und wie das klappen wird. Aber die Politik ist dahin ausgerichtet. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir jetzt auf Europa gesehen im Moment diese Menge an Holz für Energiezwecke einsetzen und nach diesen Projektionen rund die doppelte Menge für Energie einsetzen werden im Jahr 2020. Und das ist natürlich schon ein Schluck aus der Pulle, der nicht ohne Rückwirkung auf die Preise, auf die Versorgungslage und auch auf unser aller Verhalten sein kann. Nun, das war ganz konventionell Energieformen, die wir heute kennen, Nutzungsformen, die wir heute kennen. Noch ein Schlaglicht in die Zukunft, Visionen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass schon in den 20er und 30er Jahren die Substitution von Erdöl für andere Kunststoffe, Bakelit kennen Sie alle vielleicht noch, andere Treibstoffe bis hin zu synthetischem Benzin, kann man alles aus Holz machen, chemisch kein Problem, eine Frage der Kosten, eine Frage des Preises des Rohstoffs. Sie sehen hier, dass also durchaus das Holz ein hochkomplexer molekularer Stoff ist, der sich bis in die molekulare Ebene und die Nanoebene hinein natürlich analysieren lässt und damit auch chemisch-technologisch nutzen lässt. Wir haben meine Kollegin Frau Labourie am Institut, befasst sich mit der Nanotechnologie des Holzes unter dem Gesichtspunkt einer besseren Nutzung dieses wertvollen Rohstoffes. Und Sie sehen, dass da also natürlich große Möglichkeiten stecken. Das Bild mögen vielleicht ganz wenige von Ihnen noch persönlich kennen, aber es zeigt Ihnen, dass natürlich mit modernen Technologien auch heute ein Treibstoff der dritten Generation aus Holz darstellbar ist. Und es sind eine ganze Reihe von Kunststoffen, die heute schon hier nur als Beispiel aus Holz, Holzbasis, Biomassebasis hergestellt werden. Nun, das Ganze hat natürlich, und damit kommen wir zur Frage zentral und dezentral, Auswirkungen auf die Strukturen. Die Energieerzeugung aus Holz, das sagte ich schon, ist eine mittelskalige Industrie. Ganz klein ist fraglich, ob mein Kamin zu Hause effizient ist, kann man bezweifeln. Mittlere Werke, St. Peter, Vauban, Heizkraftwerk Uni, Energieversorgung Pfizer, auch mit Pellets, ist sinnvoll, wenn ich die Wärme absetzen kann. Und diese ganz großen Werke, die ich aber brauche, um technologisch Kunststoff zu machen, um Treibstoff zu machen, da brauche ich riesige Werke, weil da viel Technik dahinter ist. Und wir haben das mal jetzt hier für Karlsruhe, da ist ja an dem KIT in Karlsruhe gibt es ein Zentrum, die diesen Biodiesel aus Holz machen und wir haben eine Versorgungsstudie zusammen mit Herrn Kappler mal gemacht und da sehen Sie, wie viel Holz, hier hört natürlich die Versorgung am Rhein auf, das ist sollte vielleicht in Europa, Frankreich dazu malen. Aber trotzdem, Sie sehen, aus welchen Entfernungen Holz zu dieser einen Raffinerie transportiert werden muss, um diesen großen Koloss zu füttern. Und wenn Sie dann noch bedenken, dass die Ernte hier schon teuer ist, ich sagte das, und dann der Transport da drauf kommt mit dem LKW, da gibt es keine Bahn, da gibt es kein Schiff, dann sehen Sie, dass diese Versorgungssituation sehr fraglich ist, energetisch gesehen, und ob es hier möglich ist, durch Intermediäre, durch Zwischenpools sozusagen das Ganze zu verbessern, ist derzeit in der Untersuchung. Fazit, es gibt technologisch gesehen große Möglichkeiten für den Rohstoff Holz. Es ist fraglich zu sehen, ob wir diese riesigen, zwangsläufig zentralen Einheiten sinnvoll und ökologisch-wirtschaftlich mit der Menge Holz versorgen können, aus dem Inland wohlgemerkt, die wir dazu benötigen. Nun, wir haben keine Holzlücke, wir werden möglicherweise eine Holzlücke bekommen. Es sind am Horizont weitere zukunftsversprechende Holznutzungsformen, die zusätzlich Holz benötigen, wenn wir weg wollen vom Erdöl als Rohstoff. Wie sollen wir mit dem Rohstoff Holz umgehen unter diesen Aspekten? Nun, wie immer gibt es keine Patentlösung, sondern es gibt nur eine Zusammenschau von vielen Lösungen, die jede für sich einige Prozent bringt. Aber wenn Sie 5 Instrumente ziehen und jedes Instrument bringt 5%, haben Sie auch 25% und damit ein Viertel. Das heißt also, es kommt darauf an, auf allen Klavieren hier zugleich zu spielen, um hier Effekte zu erzielen. Und ich will diese Möglichkeiten, wie wir zukünftig mit Holz umgehen können, sollten, kurz ansprechen zum Abschluss. Zunächst haben wir natürlich den deutschen Wald, bevor wir uns hier irgendwo hinbegeben und von den Wald sperren und sagen, nein danke, wir kriegen das Holz, fällt vom Himmel, unser Wald ist sakrosankt, sollten wir uns überlegen, kann der deutsche Wald mehr leisten? Ja, er kann, yes, we can, und vor allem im Privatwald. Sie sollten dazu vielleicht wissen, dass in Deutschland über ein Drittel des Waldes in privaten Händen ist. Und zwar nicht in großen Firmen, sondern meistens kleine bis kleinste Waldbesitzer. Geerbt, Großvater, 1 Hektar, 2 Hektar, ganz kleine Strukturen. Und dieser Waldbesitz und diese Wälder sind, wie statistische Erhebungen ergeben haben, von Luftbildern kann man das sehr schön mit dem Satellit erkunden, diese Wälder werden unterproportional, das heißt weit weniger genutzt, als es ökologisch nachhaltig möglich wäre. Nun ist das natürlich Privatsache der Waldeigentümer. Und ich kann in unserem Wirtschaftssystem keinen Eigentümer zwingen, Holz zu hauen. Wenn der sagt, ich will das meinem Enkel vererben, können Sie wenig Einfluss nehmen. Sie können aber natürlich Hemmnisse, die strukturell bestehen, zum Beispiel kleine und kleinste Grundstücke, schlechter Weganschluss, keine Ausbildung der Waldeigentümer, Unkenntnis und schlechte Preise. Das sind so die Dinge, die hier diese Nutzung des Privatwaldes verhindern und behindern. Wenn wir diese Strukturunterstützungen geben durch Ausbildung, durch Fortbildung, durch Information, durch Forschung, dann können wir sicher einen größeren Teil der Wälder, die bisher noch unternutzt sind, nutzen. Das ist ein Thema nicht nur für die Kleinprivatwaldbesitzer. Sie erinnern sich, vor ein paar Wochen stand das in der Zeitung, auch Freiburg als großer städtischer kommunaler Waldbesitzer hat sich entschlossen, obwohl der Wald ökologisch nach sehr hochstehenden Kriterien bewirtschaftet wird und das auch immer artikuliert wird mit Recht, wird den Einschlag, das heißt den zukünftigen Einschlag der nächsten Jahre um 11% erhöhen. Sie sehen also, selbst der gut bewirtschaftete Freiburger Stadtwald hat noch Reserven aus verschiedenen Gründen, zu denen wir gleich noch kommen. Und diese Reserven, denke ich, sollten wir nutzen, bevor wir über eine Holzlücke jammern. Welche sind die forstlichen Möglichkeiten? Es sind natürlich die Möglichkeiten der Baumartenwahl. Das ist in Freiburg ja überall zu sehen. Sie sehen diese mächtigen, schönen Douglasien, die in den Buchenbeständen drinstehen. Wie Sie das hier sehen, die sind kaum 100 Jahre alt, sind dicke, dicke Bäume. Die Buchen daneben sind ganz schmächtig. Die Douglasien sind zwar Ausländer, aber sie wachsen bei uns gut, sie leisten viel. Und ich denke, in den Waldbauformen, wie wir es hier in Freiburg erleben, wäre es ein Verzicht auf Möglichkeiten, auf heimische Möglichkeiten, wenn wir sagen, wir wollen das aus ideologischen Gründen nicht oder nur in begrenztem Umfang. Also Baumartenwahl. Wir können natürlich auch die sogenannte Umtriebszeit, das heißt die Häufigkeit, mit der wir in den Wald hineingehen, wie wir die Wälder verjüngen, etwas herabsetzen. Auch das erhöht die Nutzungsmöglichkeit, ohne dass die Wälder wesentlich anders aussehen. Und wir können schließlich, das möchte ich nur antippen, natürlich auch an grüne Genetik im Wald denken. Natürlich nicht bei der Regierung, die wir zurzeit haben, aber generell in der Wissenschaft. Wenn Sie diese Plantagen sehen, dann sind diese Fortschritte dort einfach durch Züchtung, durch Auswahl und Selektion. Das heißt, bei jedem Plantagenwald, die werden alle 7 Jahre geschlagen, da sind die Bäume schon so groß, wie Sie gesehen haben. Und alle 7 Jahre sind die Bäume bisher in den letzten 20 Jahren genetisch so weit verbessert, dass sie ein Drittel, ein Viertel mehr leisten als die vorherige Generation. Bei uns leisten die Bäume nur so viel wie vor 1000 Jahren. Und es ist die Frage, ob man hier nicht durch Selektion, durch bessere genetische Auswahl einen ganz erheblichen Fortschritt haben kann, der in der Landwirtschaft ja schon lange passiert ist, sonst würden wir alle verhungert sein. Also grüne Genetik auch im Wald, das heißt nicht genetisch veränderte Individuen ausbringen, das heißt schlicht und einfach Züchtung und Auslese. Eine uralte Sache, die schon die Vorväter gemacht haben, wenn sie das Landschwein den Bedingungen angepasst haben. Dann ist natürlich die Frage der Nutzung der Reste. Sie kennen das, liegt zu viel Holz rum, alles nicht mehr so ordentlich. Das kann man natürlich unter verschiedenen Aspekten betrachten. Diese Reste sind Rohstoff, diese Reste sind Biomasse. Allerdings haben diese Reste auch eine Funktion im Wald, indem sie nämlich wieder Nährstoffe aus den Nadeln in den Boden bringen. Das heißt, nachhaltige Forstwirtschaft kennt keine Abfälle. Deswegen ist im Wald auch nichts umsonst. Und wenn wir diese Reste nutzen wollen, was technisch geht, dann müssen wir erstens einen Preis dafür zahlen, weil es teuer ist, dieses Material einzusammeln. Und wir müssen zweitens natürlich dafür Sorge tragen, dass die Nährstoffe, die wir zwangsläufig mit diesen Nadeln, vor allem mit den kleinen Reisig entziehen, dass diese Nährstoffe in irgendeiner Weise wieder zurückkommen. Und hier sind in der Zeit derzeit auch in der Versuchsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg Untersuchungen, wie eben diese Holzasche, die ja an sich aus dem Wald kommt. Und ich weiß nicht, ich weiß es noch von früher, Forstamtsgarten, da haben wir den Aschenkasten rausgetragen und auf die Beete geschüttet. Dieses Rückführen der Asche ist nichts anderes als ein Schließen der Nährstoffkreisläufe, um eben langfristig die Nährstoffversorgung mit Magnesium, Kalium, Calcium der Wälder sicherzustellen. Nun, dann gibt es natürlich einen Konfliktpunkt, den ich hier einfach am Nationalpark Nordschwarzwald festmachen will. Forstwirtschaft produziert auf der Fläche. Und wenn wir aus welchen Gründen auch immer uns entscheiden, gesellschaftlich, politisch, mit guten Gründen, entscheiden, Flächen aus der Nutzung zu nehmen, dann reduzieren wir natürlich die Möglichkeit zu produzieren. Und das ist die Frage, ob wir das angesichts zukünftiger Holzlücken tun sollen und in welchem Umfang wir das tun sollen. Das ist der Naturpark Nationalpark Nordschwarzwald, steht in der Koalitionsvereinbarung drin, soll eingerichtet werden, aus verschiedenen Gründen. Ich möchte gar nicht die Diskussion hier aufmachen, ich möchte nur sagen, dass da im Minimum, man redet von 10.000 bis 15.000 Hektar, im Minimum 7.500 Waldfläche aus der Nutzung genommen wird, vollkommen aus der Nutzung. Wer den Nordschwarzwald kennt, das sind hochproduktive Wälder mit dicken Bäumen, mit gutem Zuwachs. Und dass das, also konservativ geschätzt, in der Region, Freudenstadt, großen Umkreis, 100.000 Kubikmeter Holz je Jahr weniger zur Verfügung stehen. Und das sind 1 bis 2 Sägewerke mit 30, 40 Mitarbeitern und den ganzen nachgelagerten Arbeitsplätzen und der entsprechenden CO2-Speicherung und dem entsprechenden Ersatz von anderen Rohstoffen. Und wir sollten uns überlegen und in der Diskussion diesen Aspekt mitbedenken, bevor wir jetzt in Mitteldeutschland oder in Mitteleuropa in dicht besiedelten Gebieten über großflächige Schutzgebiete diskutieren. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, marginale landwirtschaftliche Flächen anders zu nutzen als bisher, nämlich Brache oder Grünland. Wir können durchaus, und auch da laufen Versuche an der Universität und an der Versuchsanstalt, durch sogenannte Kurzumtriebsplantagen, also schnell wachsende Baumarten, Pappel und Weiden, hier 3 Jahre von der Doktorandin fotografiert. Sie sehen, die sind bereits reif, die werden gehackt zu Hackschnitzeln. Die Hackschnitzel kann man verbrennen oder auch für Papier verwenden. Das sind Möglichkeiten, die bei uns in den vergangenen Jahren erforscht sind. Technisch geht das. Es ist schwierig, die Landwirte zu überzeugen, dass sie von ihrer jährlichen Einkommen, von Weizen, Mais, was immer, zu einem Einkommensfluss kommen, der ausgesetzt ist. Das heißt, 3, 4 Jahre lang kommt nichts, dann kommt ein Batzen Geld, dann kommt wieder nichts. Es ist schwierig, Landwirte von diesen Konzepten zu überzeugen. Aber ich denke, auf Standorten, wo ohnehin von der Nahrungsmittelproduktion wenig zu holen ist, oder aber wo wir Monokulturen haben im Sinne von ganze Oberrheinebene nur Mais, dass solche Gehölzflächen dazwischen durchaus auch ökologisch sinnvoll sein könnten. Dann haben wir ganz viel Holz, nicht nur in Ihren Vorgärten, sondern auch in öffentlichen Flächen. Straßenbegleitend, Sie alle kennen das hier, Riesenaufwand und nachher sind da so 3 Holzbalken, die der im Kofferraum abends nach Hause nimmt und die blasen die Hackschnitzel irgendwie wieder in den Wald rein. Also diese Holzmengen, die sowieso mit hohen Kosten, Verkehrssicherung beseitigt werden müssen, diese Holzmengen kann man natürlich auch einer Nutzung zuführen. Wir haben auch landwirtschaftliche Flächen. Es war in der Badischen Zeitung dieser Tage ein Artikel über das Wiesental oder über den Rohatzberg, Entschuldigung, wo man also gegen den Wald kämpft, der jetzt bei Auflassung der Weiden langsam wieder in die Täler wächst, wo Geld ausgegeben wird, um die Bäume abzuhacken alle 20 Jahre, damit da eine Offenlandschaft fürs Auerhuhn entsteht. Diese Hölzer kann man natürlich auch, wenn man das denn machen will aus Naturschutzgründen, und es gibt gute Gründe, das an einzelnen Orten zu machen, kann man dieses Holz natürlich auch für energetische Zwecke verwenden. Nun, das sind so die inländischen Möglichkeiten. Wir haben aber natürlich auch die Importmöglichkeiten. Ich sagte schon, dass weltweit große Plantagenflächen heranwachsen oder auch in Zukunft angelegt werden. Da gibt es auch aus Klimaschutzgründen Incentives von der FAO, also Incentives von der Weltgemeinschaft. Wir bezahlen Aufforstungen in diesen Ländern, um unsere CO2-Schuld ein Stück weit abzutragen, oder die Firmen zahlen dafür. Und diese Importe sind natürlich zunächst, sagt jeder, doch verrückt, Holz um die halbe Erde schippern, kann doch nicht gut gehen. Wenn das auf dem Wasserweg passiert, ist das effizienter, energetisch effizienter und CO2-mäßig effizienter, als wir uns das vorstellen. Ich habe gestern mit dem Herrn Dischinger von der Spedition Dischinger gesprochen. Er sagte, vom Kehl im Hafen mit dem Lastwagen, was nach Basel fahren, ist genau dieselbe CO2- und Spritbelastung, wie wenn das von Amerika im Schiff und dann über dem Schiff im Rhein nach Kehl in den Hafen kommt. Das heißt also, der Wassertransport ist unglaublich energieeffizient, hat einen ganz geringen CO2-Footprint, also eine negative CO2-Bilanz. Und es ist sehr wohl vorstellbar, dass wir Holz um die halbe Erde fahren, um sie in Deutschland zu verwenden. Da geht vielleicht 5 oder 10% der Energiemenge, die im Holz steckt, bei drauf, keinesfalls mehr. Und das sind Dinge, die zunächst mal nicht einleuchtend sind und die wir auch, die man schwer glauben kann. Wir haben das in mehreren Berechnungen bestätigt und Sie haben vielleicht in der Frankfurter, im Technik und Motor kam das vor ein paar Monaten. RWE baut das größte Pelletwerk weltweit in Georgia, schippert das in Missouri runter, schippert das nach England und heizt in einem Kohlekraftwerk, was bislang nur auf Kohle ging, Holzpellets. Das rechnet sich nicht nur finanziell, sonst würden es nicht machen, es ist auch CO2-mäßig sinnvoll. Man glaubt es nicht, es ist so. Umgekehrt, man kann natürlich sagen, ihr exportiert ja nur eure Probleme. Das ist eine sehr schöne Grafik, die ich von Herrn Späth habe, der ist Einkäufer von dem größten Zellstoffwerk in Deutschland. Das ist die Plantagenfläche, jetzt idealisiert. Die Plantagenfläche, die bisher in Brasilien, also in dieses kleine Quadrat, ist die existierende Plantagenfläche in Brasilien 5 bis 6 Millionen Hektar. Rechnerisch könnte man mit dieser Fläche in einem großen Quadrat den ganzen Weltholzbedarf der Welt decken. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ohne dass Sie mich jetzt auf die Zehnerpotenz hier festnageln. Aber es ist also unglaublich, was die Plantagen an Wachstum beitragen. Und das ist keineswegs zwangsläufig mit einer Auspowerung des Standorts verbunden. In diesen Ländern ist schlicht und einfach 12 Monate Vegetationszeit und nicht nur 4. Da ist Licht viel mehr als hier, da ist Wasser viel mehr als hier. Und das heißt also, dort ist einfach von den ökologischen Bedingungen das Wachstum viel besser. Und das wird sich auch nicht ändern. Wir reden nicht von den ariden Zonen. Da ist das anders. Da kann der Eukalyptus den landwirtschaftlichen Pflanzen Wasser wegnehmen. Aber in den tropischen und subtropischen Zonen mit über 1500 mm Niederschlag sind diese Dinge je nach Bodenqualität durchaus machbar. Und ich denke, das muss man in langfristige Kalküle mit einbeziehen. Jedenfalls besser, wer gestern die Frankfurter gelesen hat über dieses Palmöl oder vorgestern Palmöl und Tropenwald, da war ein interessanter Artikel, schauen Sie mal rein, FAZ, jedenfalls besser als Palmöl dann irgendwie in deutsche Kraftwerke zu kippen. Gut, Sie sehen bereits heute schon Current and Future Woodchip Trade Flows. Sie sehen, Woodchips werden heute und in Zukunft schon weltweit gehandelt. Da gibt es Handelsströme. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Frachter leer zurückfahren, weil wir zum Beispiel viel weniger nach China oder nach Ostasien transportieren, als wir von dort beziehen. Die Frachter fahren leer zurück, machen Ballastwasser rein, damit er nicht umkippt. Und da kann man natürlich ökologisch und auch preislich äußerst günstig Massengüter um die halbe Welt verschiffen, wenn man das im Kombiverkehr mit nicht ausgelasteten Handelsbilanzen verknüpft. Nun aber natürlich, das eine ist das Volumen vergrößern, das andere ist sparen. Und sparen ist ja immer gut, aber sparen ist in dem Fall sicher auch richtig, aber intelligent sparen. Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt natürlich die Möglichkeiten durch Forschung und Entwicklung, und da sind wir auch im Institut, an der Uni und Versuchsanstalt dabei, dass wir Produkte, in denen viel Holz steckt, viel Massivholz steckt, viel wertvolles Holz steckt, durch Produkte, in denen weniger Holz steckt, ersetzen. Stichwort Leichtbauplatten zum Beispiel. Eine Spanplatte hat 450, 500, 600 Kilogramm je Kubikmeter. Es gibt leistungsfähige Platten, können Sie bei IKEA schon kaufen, da wiegen die nur 300. Das ist ein Drittel weniger Holz, die Platte hat denselben Service, Sie können dieselben Bücher draufstellen, sie sind sogar leichter aufzubauen und abzubauen. Wenn Sie da reintreten, geht die natürlich kaputt, aber das sollte man vielleicht sowieso nicht machen. Das heißt also, Sie können durch Sparen, materialsparendes und intelligentes Design von Produkten eine ganze Menge sparen. Ein zweites Beispiel, das war auch in der Badischen Zeitung, wer das Bild gesehen hat, das ist ein Holzträger, Firma Lignotech aus dem Schwarzwald. Das sind verleimte kleine Holzleisten, die mit hochfestem Leim zu Deckenträgern verleimt werden, die also einen riesigen, dicken Balken von der Tragfähigkeit locker ersetzen. Das heißt, Sie können mit ein Drittel des Holzes intelligent, ingenieurmäßig designt, zwei Drittel dieses Holzes, was in dem dicken Balken steckt, ersetzen und haben noch Lärmdämmung und so weiter dazu. Das heißt also, auch hier sind Einsparmöglichkeiten im konstruktiven Bereich locker denkbar. Und schließlich auch an die eigene Nase fassen. Ich sagte das schon, unsere Kamine, unsere Kachelöfen sind nicht unbedingt ein Ausbund an Energieeffizienz. Moderne Heizungen, die also gleichzeitig Kraft-Wärme koppeln, die das Haus heizen, mit der Solaranlage kombiniert sind, mit hohen Wirkungsgraden, können auch diesen großen Berg an Hausheizholz oder Brennholz ein Stück weit abtragen helfen. Und schließlich, und das ist sozusagen der Königsweg, die sogenannte Kaskadennutzung, auch so ein Fachwort. Was heißt das? Es heißt im Prinzip, dass wir erst Holz stofflich verwenden, für Möbel, für Tische, für Papier, und dann verbrennen und es nicht gleich verbrennen. Denn in einem Stuhl, den Sie nach 50 Jahren Nutzungsdauer verbrennen, steckt genauso viel Energie drin, als wenn Sie das Holz von dem Stuhl gleich verbrennen. Das heißt also, Sie können, das ist ja ganz selten im Leben, dass Sie aus dem Glas trinken können und es trotzdem noch voll. Und das ist hier der Fall. Das zeigt mal dieses Beispiel. Sie können hier ein konventionelles Haus, Stein, Beton, was weiß ich, Sie bauen das und da wird 6000 Megajoule, also eine Energieeinheit, ziemlich viel Energie reingebuttert, damit der Kalksandstein überhaupt gebacken ist, damit er nach Freiburg transportiert ist, damit er verarbeitet ist. Und wenn das Haus alt ist, siehe Unibibliothek, Recycling oder Deponie, kein Energiegewinn, sondern eine Masse Energieinput. Ja? Jetzt kommt das Holzhaus. Das Holzhaus haben wir auch diesen Kubikmeter, aber Holz. Es ist von der Bearbeitung statt 6000, 3000, das heißt die Sägen, Holz zu sägen, Holz zu trocknen, braucht weniger Energie als Kalksandstein oder Tonstein zu brennen, ist einleuchtend. Sie bauen dann zunächst mal das Haus, das lebt 50 oder 100 Jahre und dann wird das Haus abgerissen, Sie heizen die Balken, da steckt immer noch die Energie drin, die am Anfang im Holz drin steckte. Und hier können Sie die Späne, die bei der Bearbeitung, können Sie sofort verbrennen. Wenn Sie den Baum zum Balken sägen, fallen Spähen an, die werden sofort verbrannt. Das kommt 50 Jahre später oder 100 Jahre. Und insgesamt haben Sie hier einen Energieoutput von 6000 Megajoule, während Sie hier im anderen einen Energieverlust von 6000 hatten. Das heißt, Kaskadennutzung, erst stofflich, dann energetisch, kann ganz viele dieser Effekte, die wir besprochen haben, abmildern oder sogar lösen. Gut, Kaskadennutzung, hier nochmal ein Bild, bisschen unscharf. Sie sehen also aus dem Wald zunächst hochwertige Produkte, dann niederwertige Produkte, dann Energie, Asche in den Wald zurück und damit sind die Kreisläufe geschlossen. Damit sind wir am Ende meines Vortrags und ich möchte am Schluss noch einen Aspekt besprechen, der vielleicht der allerwichtigste ist. Wir haben leider oder Gott sei Dank, ich habe das einleitend gesagt, zum Wald, zum Holz ein durchaus emotionales Verhältnis. Das macht es uns weh ums Herz, wenn ein Baum, der in 120 Jahren gewachsen ist, von einer Minute umgesägt wird, die Säge kreischt, der Baum schlägt auf und jedem stellen sich die Haare zu Berge und jeder hat ein, ja, mein Freund, der Baum, jeder hat emotional ein schlechtes Gefühl. Ohne diesen Baum gibt es aber weder diesen schönen Boden, noch das warme Holz, noch das Bioenergie, noch alles das, wovon wir geredet haben. Das heißt, wir müssen gesellschaftlich eine Akzeptanz herstellen, bei uns allen im Herzen, aber auch im Bekanntenkreis, indem wir mit Leuten reden, informierten Leuten reden, dass wir die Holznutzung nicht als Tod des Baumes begreifen, sondern einen sinnvollen Eingriff in ein Ökosystem, was ohne die Nutzung nicht die Serviceleistungen für die Gesellschaft erbringen könnte. Und egal welche Serviceleistungen, nicht nur Holz, auch Erholung, auch andere Serviceleistungen, CO2-Speicherung, die er heute bringt. Und ich denke, unter diesem Aspekt sollten wir vielleicht nicht mehr traurig sein oder nur noch ein bisschen traurig sein, wenn ein Baum gefällt wird. Und wir sollten auch unter diesem Aspekt nochmal kritisch hinterfragen, ob wir wirklich so gut, so stark hinter dem Projekt Naturpark, Nationalpark Nordschwarzwald stehen sollten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Applaus